Es gibt ein Land in Europa, das spaltet enorm. Die einen sehen es in der Krise als gescheitert und auf dem völlig falschen Weg. Die anderen sehen gerade diesen Weg als Riesenerfolg und Vorbild. Beides zusammen kann nicht stimmen. Und deswegen schauen wir heute nach Schweden. Und da brauchen wir einen differenzierten Blick. Denn in Schweden gibt es einige Besonderheiten, die diesen schwedischen Weg erst möglich gemacht haben. Und wir schauen auf Zahlen. Gibt es in Schweden diese Übersterblichkeit, von der manche Medien berichten? Und wie schauen diese Viruswellen aus in einem Land mit Lockdown wie Deutschland und in einem Land ohne wie Schweden? Wir schauen und wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Henning Rosenbusch nach Schweden.
Hallo, hallo Melina, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist und Fotograf, hast früher für die Würzburger Mainpost und die Neue Presse Coburg gearbeitet und lebst seit einem halben Jahr in Schweden, schreibst von dort unter anderem für die Nachdenkseiten und beobachtest genau, was sich in Schweden in Sachen Corona tut. In Deutschland wurde der Lockdown jetzt erstmal bis in den März verlängert. Welche Einschränkungen gibt es denn derzeit in Schweden?
Also man hat es in Deutschland gehört, es war Anfang Januar so, dass ein neues Pandemiegesetz verabschiedet wurde von der Regierung Löfven, sehr umstritten auch. Die Gesundheitsbehörden haben das nicht gut geheißen, haben auch gesagt, dass das die Schwierigkeiten mit der Pandemie, die es im Moment gibt, nicht bekämpfen kann, weil die Ansteckungen, die momentan noch stattfinden, eben im privaten Bereich und auf der Arbeit stattfinden würden. Und mit dem Pandemiegesetz sollte eben mehr in den öffentlichen Raum eingegriffen werden. Daraufhin ist aber eigentlich gar nicht so viel passiert. Um es kurz zusammenzufassen, Schweden hatte nie einen Lockdown oder auch was ansatzweise als Lockdown zu bezeichnen ist. Schweden hatte nie eine Maskenpflicht. Es gibt jetzt eine neue Empfehlung für die Rush-Hour in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu ist zu sagen, und das sieht man schon, dass die Gesundheitsbehörden damit auch nicht einverstanden waren, dass sowohl der Staatsepidemiologe Tegnell, den die Zuschauer ja vielleicht jetzt schon kennen, der auch eben in internationalen Medien doch hart angegriffen wird, als auch sein Chef Carlsson mittlerweile fotografiert wurden, wie sie in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Maske unterwegs waren. Passiert ist seitdem, dass in Supermärkten und zum Einkaufen, beim Shoppen, dass da jetzt in den Geschäften ein Schild steht, wie viele Personen maximal ins Geschäft dürfen. Und ansonsten ist gelockert worden, dass die Oberstufe, die gymnasiale Oberstufe, die war teilweise eben im Homeschooling, genau. Und ansonsten ist noch gelockert worden, dass jetzt der Sport, auch der Mannschaftssport für Erwachsene und für Kinder wieder komplett draußen wie drinnen geöffnet wurde. Mhm. Mit der Begründung, dass es eben gesund ist und das schönes Ding hat, da haben auch da die Gesundheitsbehörden geschrieben, offizieller O-Ton, wer schon mal ein Kind schwitzend nach Hause kommen sehen hat und wie glücklich das ist, dann weiß man auch, warum das wichtig ist für die Kinder.
Mhm, das heißt, in Schweden guckt man nicht nur so auf die Zahlen wie in Deutschland, sondern man guckt gesamtheitlicher?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen. Die Medien richten ihren Blick schon sehr auf die Zahlen von den Toten und so weiter durch Covid. Nicht ganz so krass wie in Deutschland. Also gerade die öffentlich-rechtlichen Medien bringen auch sofort, wenn es irgendwelche Maßnahmen gibt, die Kontakte beschränken, kommt dann ein Psychologe zu Wort, der dann eben sagt, ja, wir haben die dunkle Jahreszeit, bitte aufpassen, und gibt dann Tipps, wie man da durchkommt einigermaßen. Aber die Medien im Gros, die richten schon ihren Blick ziemlich starr auf das, was in Sachen Covid passiert. Und dann ist noch zu unterscheiden, Herr Tegnell, der Staatsepidemiologe, der richtet seinen Blick eben auch sehr auf die Kollateralschäden und passt da auf, was, wie, wo, durch welche Maßnahmen eben auch an Nebenwirkungen angerichtet wird.
Das ist ja durchaus ein Unterschied auch zu Deutschland. Sind denn die Restaurants offen in Schweden?
Also wie gesagt, es gab nichts, was nur ansatzweise als Lockdown zu bezeichnen ist. Die Restaurants waren durchweg geöffnet. Es gibt eine Einschränkung und zwar wird ab 20 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Das hat zu Protesten geführt der Restaurantinhaber. Die sind dann Töpfe schlagend auf die Straße gegangen und haben auf diesen Missstand hingewiesen. Aber und die haben natürlich Einbußen, ja, durch die Empfehlungen eben der Gesundheitsbehörden ist es schon so, dass es Schweden gibt, die sich da sehr stark dran halten und dann eben gar nicht oder so wenig wie es geht essen gehen, ja. Und dann gibt es noch eine Einschränkung, dass maximal 4 Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen. Aber der nächste Tisch, der muss dann auch nur 1 Meter entfernt sein, also alles nicht so schlimm.
Und ohne Masken.
Ohne Masken. Maskenpflicht, wie gesagt, nur Maskenpflicht gar nicht. Eine Empfehlung für die Rush Hour in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und auch die, um es mal zu sagen, nachdem den Schweden über ein Jahr von den Gesundheitsbehörden gesagt wurde, dass diese Masken nicht so viel bringen, halten sich da nach Aussagen auch von Schweden und nach Bildern, die man sieht, aber auch meine Wahrnehmung, vielleicht 30% dran, dass die in der Rush Hour eine Maske aufsetzen.
Bei uns in Deutschland geht es ja viel um Regeln und Strafen. In Schweden, du sagst es, sind es Empfehlungen, da geht es um Freiwilligkeit. Hat die denn einen besonderen Stellenwert in Schweden, diese Freiwilligkeit?
Absolut. Ich darf jetzt nicht immer für alle Schweden sprechen. Ja, es gibt Schweden, die stark nach härteren Maßnahmen rufen und auch nach Strafen, falls man die nicht einhält und so weiter. Die gibt es. Aber im Gro würde ich sagen, dass die Schweden sehr, ja, auf ihre Freiheiten achten, die ihnen von ihrer Verfassung garantiert werden. Und nur mal als Beispiel, ich habe am Heiligabend, hat meine Gastgeberin, da war ich eingeladen, weil sie das erste Mal seit 20 Jahren eben dieses Weihnachten nicht mit ihren Kindern verbracht hat. Und dann hat sie mit ihrer Tochter telefoniert und dann bin ich noch mal kurz ans Telefon gegangen, dann haben wir kurz über die Situation gesprochen. Und da hat sie gesagt, nein, in Schweden wird es keinen Lockdown geben. Und es ist mir und vielen anderen Schweden sehr, sehr wichtig, dass das freiwillig ist. Und ich mache es ja auch freiwillig. Ich sehe heute meine Mutter nicht, weil wir eben als Familie im Ganzen jeder einen Job hat, der mit vielen Kontakten verbunden ist und da eine gewisse Angst herrscht. Aber ihr ist die Freiwilligkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja.
Sind denn in Schweden Grundrechte eingeschränkt?
Die Versammlungsfreiheit draußen ist eingeschränkt. Es sollen sich draußen nicht mehr als 8 Menschen treffen. Ansonsten, und da muss man schon wieder sagen, ja, im privaten Raum geht gar nichts. Also die dürften praktisch, wenn du eine Halle besitzt und 300 Leute da rein einlädst, hat der Staat keinen Zugriff.
Ach,
Dürften sie
tatsächlich?
nicht verbieten. Nein, nein.
Aha, ist das eine Besonderheit auch im
Im
Schweden?
privaten Raum hat der schwedische Staat laut Verfassung keinen Zugriff, um da irgendwelche Einschränkungen zu machen.
Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema Schulen. Wie sieht es jetzt aus? Sind die Schulen und die Kitas normal geöffnet?
Also die Schulen waren durchweg komplett geöffnet, die Kitas sowieso. Einzige Einschränkung sowohl bei der ersten Welle im Frühling als auch jetzt während der zweiten Welle, kurz vor Weihnachten, wurde die gymnasiale Oberstufe, also das sind die letzten 2 Klassen vorm Abitur, die wurden ins Homeschooling geschickt. Aber das ist auch nach dem Pandemiegesetz wieder aufgehoben worden und jetzt ist die Oberstufe wieder an der Schule. Teilweise im Wechselunterricht, je nach Schule. Das ist eben auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Hier haben die lokalen Gesundheitsbehörden auch sehr viel zu sagen. Die machen praktisch im Austausch mit Tegnell ihre Politik regional. Und wenn es da Probleme gibt, vielleicht aus baulichen Schwierigkeiten oder was, schauen sich die Gesundheitsbehörden, Restaurants, Schulen etc. an und versuchen dann dort Verhältnisse zu schaffen, dass das eben passt.
Ich glaube, ein großer Unterschied ist ja, was die Gesundheitsbehörden in Schweden zu sagen haben. In Deutschland unterstehen die ja der Politik. Das ist in Schweden anders, oder?
Ja, und das hat verfassungsrechtliche Gründe, die 200-300 Jahre in der Geschichte Schwedens zurückliegen. Da hat wohl mal ein König gesagt, es wäre wohl besser, wenn wir das den Gesundheitsbehörden überlassen, damit das nicht politisiert wird. Und ja, diese Unabhängigkeit ist es letzten Endes, die diesen schwedischen Sonderweg ermöglicht hat. Ich denke, wenn es nach Herrn Löfven gegangen wäre, würde es in Schweden anders aussehen.
Der Regierungschef.
Ja.
Mhm. Genau. Ja, das ist, genau, ich glaube, das ist der große Unterschied, der diesen schwedischen Weg überhaupt erst möglich gemacht hat. Ne? Und der Tegnell, wie steht der in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der Politik da mit seinem Weg?
Also laut Umfragen, wir müssen sehen, wir hatten jetzt eine zweite Welle in Schweden, die ist auch, sagen wir, doch etwas größer ausgefallen, etwas schlimmer ausgefallen, als Tegnell erwartet hatte. Und dementsprechend sind seine Umfragewerte gefallen. Aber er hat noch die Mehrheit der Schweden hinter sich. Also er kommt von 70%, ist jetzt irgendwie bei knapp über 50, die seinen Weg unterstützen. Und ich bin auch in zwei großen schwedischen Internetforen auf Facebook, wo ungefähr insgesamt 150.000 Menschen sind. Das sind also knapp 1,5% aller Schweden und beobachte sehr, wie da die Diskussion abläuft. Und aus meiner Sicht hat Schweden, hat Tegnell auf jeden Fall noch die Unterstützung des Großteils der Menschen. Es gibt natürlich auch innerhalb Schwedens große Gegner dieses Sonderwegs. Die gibt es von Anfang an und vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Es ist letzte Woche oder diese Woche eine Enthüllungsgeschichte von Radio Schweden rausgekommen. Die wird sehr, sehr kontrovers diskutiert momentan.
Ja, war schon eine Frage später, aber erzähl doch.
Ja, okay. 200 Leute, bestehend aus Meinungsführern in Schweden, das heißt wahrscheinlich Journalisten auch, aber auch Forscher, Wissenschaftler, hatten sich in einer geheimen Facebook-Gruppe zusammengetan, um ja, zusammen gegen diesen schwedischen Weg zu agieren. Ist insofern erstmal kein Problem. Ja, darf ja jeder irgendwie seine Meinung zu einem Thema haben und vielleicht auch sich organisieren, um dann was dagegen zu tun. Aber laut dieser Recherchen war es dann eben sogar so, dass fremde Regierungen kontaktiert wurden und darum gebeten wurde, Schweden die Einreise zu verweigern. Wegen, ja. Oder es wurden Geschichten lanciert, in verschiedene internationale Medien genannt sind, unter anderem die Time, aber auch die Deutsche Welle, wo der schwedische Weg eben besonders schlecht dargestellt werden sollte. Und ja, da herrscht jetzt eine sehr intensive Debatte in Schweden. Zuerst wurden diese Recherchen auch gar nicht aufgegriffen von manchen Zeitungen. Das hat einen Tag gedauert. Andere haben dann nur die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Die sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen teilweise. Der Chef der Gruppe, ein Ire mit schwedischer Staatsbürgerschaft, ist auch an die Öffentlichkeit gegangen jetzt mittlerweile. Die Beschuldigten sagen, das sind Stasi-Methoden, die hier gegen sie verwendet werden. Und ja, wie gesagt, ich so eine abschließende Meinung kann man sich darüber nicht bilden. Aber ich kann mal so ein bisschen zitieren, was da, ich habe mir diesen ganzen Beitrag natürlich angehört. Es war eine halbe Stunde auf Schwedisch, musste ich mir übersetzen lassen. Und es wäre sehr aggressiv vorgegangen worden, die Schweden. Schweden wäre ein Land der Lügner und Leugner, korrupt, moralisch und ethisch bankrott, sowohl die Gesundheitsbehörden als auch die, die Regierung.
Weiß man denn, warum die das gemacht haben?
Nein.
Also, oder ob das von irgendjemandem bestellt war oder wer da der große Kopf dahinter ist, weiß man nicht.
Das weiß man nicht. Also man weiß jetzt, wer der Kopf dahinter ist. Die Gruppe nennt sich Media Watch Sweden. jetzt. Hatte auch einen Twitter-Account schon vorher, allerdings anonym. Und jetzt hat sich der Kopf des Ganzen auch geoutet, wer er ist und warum er das also macht. Eben weil er diesen schwedischen Weg so für katastrophal hält. Und ja, aber wie das letzten Endes dazu gekommen ist, dazu konnte die junge Medizinjournalistin eben auch nichts sagen.
Wie ist es, wie sieht es denn mit dem schwedischen Gesundheitssystem aus? War das jemals überlastet?
Wenn es mal ansatzweise überlastet war, dann im Frühling. Und ich habe Interviews geführt mit einem Lungenarzt aus Gävle, das ist etwas nördlich von Stockholm. Der ist auch Wissenschaftler an der Universität Uppsala. Und der war im Frühling eher sehr kritisch, was den schwedischen Weg angeht, hat dann im Laufe des Jahres auch seine Meinung geändert. Und der hat mir gesagt, er wäre super überrascht gewesen, wie schnell es die schwedischen Behörden geschafft haben, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen für Intensivpatienten. Und im Zentrum des Sturms war im Frühling Stockholm. Stockholm ist ein Großraum mit rund 2,4 Millionen Einwohnern, die dort relativ auf engstem Raum zusammenleben. Stockholm Stadt hat nur 900.000 Einwohner, dort ist die Bevölkerungsdichte noch größer, aber Stockholm Län 2,4 Millionen und es gibt jetzt nur die Zahlen für Stockholm Län. Und nur mal um es zu vergleichen, sie haben die Kapazitäten irgendwie hingebracht, ja, um die Menschen zu versorgen und wir hatten, glaube ich, im Dezember irgendwann die Schlagzeile, dass in Stockholm die Intensivstationen ausgelastet wären und dass es Probleme gibt. Aber wenn man es vergleicht mit dem Frühling, war es die Hälfte. Also es war die Hälfte von den Leuten auf Intensiv wie im Frühling. Also deswegen.
Okay, vielleicht war das eine Meldung von MediaWatch, wer weiß das schon.
Nee, das waren schon schwedische Medien und es hat auch dieser Krankenhauschef gesagt, es ist so ähnlich, wie es teilweise in Deutschland auch läuft.
Man hat
Kapazitäten, ja, und man kann halt zusätzliche Kapazitäten schaffen oder hat Notfallkapazitäten, die hat man aber immer, ja, weil man eben für sowas auch gerüstet sein muss. Es ist ja auch nicht so, dass es nicht vorher mal eine Grippewelle in Schweden gegeben hätte. Und ich bin in Kontakt zu einem Arzt, Dr. Rushworth, kann ich auch sehr empfehlen, der hat einen Internetblog, berichtet von Anfang an über die Pandemie in Schweden. Und er war im Zentrum dieses Sturms. Er war in der Notaufnahme einer der größten Stockholmer Kliniken und hat in seinem ersten Beitrag so angefangen. An einem Tag kamen Leute mit Magenschmerzen und Nasenbluten. Am nächsten Tag kamen sie mit Kopfschmerzen und was auch immer und hatten plötzlich alle Covid noch obendrauf. Ja, also wurden dann positiv getestet. Und er sagt eben, was in diesem Jahr im Winter passiert ist, bisher war absolut übliches Geschehen im Vergleich zu den Vorjahren. Also Kapazitäten, Auslastung in Stockholm.
Okay. Aber es gab ja viele Tote in den Pflegeheimen im Frühjahr. Woran lag das?
Dazu wurde ein Untersuchungsausschuss, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, also nicht so wie in Deutschland, ein außerparlamentarischer, sondern ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, der zu den gleichen Ergebnissen kam wie ein Untersuchungsausschuss vor 6 Jahren. Da gab es nämlich schon mal einen, es sind nur leider keine Konsequenzen daraus gezogen worden. Und der hat ganz eindeutig die Regierung Löfven sowie die Vorgängerregierungen beschuldigt, in diesen Heimen nichts getan zu haben, um für ordentliche Verhältnisse zu sorgen.
Das heißt, zu wenig Pflegepersonal, oder?
Pflegepersonal, nicht qualifiziert genug, überhaupt auch die Maßnahmen, die Tegnell empfohlen hatte, seit März, wurden nicht umgesetzt. Er hat im Februar, als Herr Drosten sich noch in die Fernsehinterviews gesetzt hatte und gesagt hatte, da kommt eine schlimmere Grippewelle auf uns zu mit vollen Arztpraxen, stand Herr Tegnell in Interviews und hat gesagt, wir müssen mit aller Macht unsere Alten schützen. Es war sein Ziel. Er hat gesagt, er hat sich die Daten aus Wuhan angeguckt. Dieses Virus ist eine große Gefahr für alte und vorerkrankte Menschen und die müssen wir mit aller Macht schützen. Und entsprechend hart waren auch die Auflagen für die Pflegeheime. Diese wurden aber nicht umgesetzt. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zum Thema, was in Deutschland und anderswo sehr kontrovers besprochen wurde oder weniger kontrovers, eher so eindeutig als Kronzeuge. Der König wurde ja zitiert, der schwedische Weg ist gescheitert. Das war eben bezogen auf diesen Untersuchungsausschuss. Es war, dass eben nicht möglich war, die Menschen in den Heimen zu schützen. Das wurde in diesem Interview vorher besprochen und dann kam dieser Satz, der schwedische Weg ist gescheitert.
Ah, okay, das habe ich so jetzt nicht genauso gelesen, sondern so hier hieß es ja, also dass Carl Gustav sagt, der schwedische Weg ist generell gescheitert, viel zu viele Tote. Und in den Pflegeheimen werden jetzt die Anordnungen von Tegnell befolgt?
Besser, ja.
Ja, also und es sterben nicht mehr so viele?
Das erkläre ich mal so, als ich losgefahren bin im August nach Schweden, hatte Schweden ungefähr noch 5-mal so viele Tote wie Deutschland pro Million Einwohner. Und jetzt hat Schweden ungefähr noch 40% mehr Tote pro 1 Million Einwohner. Es ist ungefähr das eingetroffen, was Tegnell, aber auch Sebastian Rushworth, von dem ich es gerade hatte, eben angekündigt hatten, zumindest ein Stück weit, vielleicht nicht ganz so krass, die Welle war größer. Die Pandemie ist ins endemische Stadium vorgerückt. Das heißt, endemisch heißt, dass es nur noch lokale Ausbrüche gibt und stärker. Und das sieht man in Schweden auch sehr gut momentan. In Stockholm ist das Geschehen sehr, sehr viel ruhiger und weniger schlimm als noch im Frühling, weil da eben eine gewisse Grundimmunität wohl in der Bevölkerung entstanden ist. Da gibt es auch eine Untersuchung dazu. In Schweden werden Antikörper getestet, immerzu, jede Woche, können sich Menschen auf Antikörper testen lassen, das wird auch erfasst. Und es, diese Tests, das ist jetzt keine Studie, also es ist keine Studie, wo man jetzt punktuell testet, sondern das sind die Leute, die sich einfach auf Antikörper testen lassen wollten. Vielleicht auch, weil sie eine Erkältung hatten oder sonst irgendwas.
Also nicht repräsentativ?
Nicht repräsentativ, aber es gibt eine Entwicklung. Und zwar waren diese Antikörper noch im August, die waren mal höher, die sind im August auf 5% gefallen. Und jetzt ist laut dieser Erfassung der Anteil der Antikörper in den Tests auf über 40% gestiegen.
Ah, okay. Ja, das spricht ja schon für eine gewisse Herdenimmunität, ne? Oder?
Ja, also zumindest kann das Infektionsketten unterbrechen. Und jetzt mal verglichen, das war eben ein Bereich in Schweden, der im Frühling so gut wie gar nicht betroffen war. Und die hatten jetzt mehr Probleme. Und da ist auch, da waren die Krankenhäuser ein bisschen voller. Aber es war nie so, dass irgendwelche Patienten nicht versorgt werden konnten oder dass es auch, dass es verneint wurde, wie es teilweise in den Medien transportiert wurde, dass eben intensivpflichtige Patienten nicht behandelt worden wären. Es gab dazu auch eine Richtigstellung in der Taz, kann jeder googeln, Richtigstellung Taz Schweden. Ja, war wohl doch nicht ganz so, wie wir berichtet hatten. Es wurden alle behandelt, die wollten.
Ja, man hat ein bisschen den Eindruck, dass Schweden den Ländern, die sich für den Lockdown entschieden haben, ein bisschen im Wege steht. Also, und dass das auch so ein bisschen geframed wird. Also den Eindruck kann man bekommen. Aber wie geht es jetzt den Kindern in Schweden? In Deutschland und in Österreich sind die Kinder, die Psychiatrien voll, teilweise sogar übervoll. Die Kinder leiden sehr unter dem Lockdown. Wie sieht es in Schweden aus?
Also nochmal kurz zum Einstieg deiner Frage. Ich nenne Schweden die Kontrollgruppe. Ja, okay. 10,5 Millionen Menschen in der Kontrollgruppe ohne Lockdown, ohne Maskenpflicht und ohne Schulschließungen. Und in Schweden, und das hat mir eben ganz besonders imponiert und gefallen, ist das allererste Ziel sowohl der Menschen als auch der Gesundheitsbehörden, die Kinder möglichst aus all dem rauszulassen, damit die maximalst mögliche Normalität haben. Ja, und ich bin ja Fotograf, ich mache so emotionale Bilder eher und war jetzt auch mal unterwegs und habe mir das auf den Rodelhängen oder in Skigebieten hier mal angeguckt, wie das dann so ist. Und hier ist alles normal. Die Kinder spielen miteinander, die halten keinen Abstand, die tragen keine Masken. Da kommt keine Polizei, wenn da irgendwie gerodelt wird. Die Kinder haben hier zu allergrößten Anteilen ihr ganz normales Leben. Mhm.
Jetzt kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Wir haben zwei Grafiken vorbereitet, weil in den Lockdown-Ländern wie Deutschland oder Österreich heißt es ja, der schwedische Weg sei gescheitert. Das ist das, was wir hier sehr häufig lesen. Und es gäbe eine hohe Übersterblichkeit 2020. Und das wollen wir uns mal anschauen. Die Quellen sind übrigens D-Statis, Mortality.org, Our World in Data und SCB Statistics Sweden. Danke an dieser Stelle an Jens. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Und wenn wir das mal sehen, also es sind, wenn man das mit den letzten 4 Jahren vergleicht, oder dann ist tatsächlich eine gewisse Übersterblichkeit mit 931 Sterbefällen pro 100.000 Einwohnern zu sehen. Wenn man das allerdings mit den vergangenen 10 Jahren vergleicht, dann sieht man recht deutlich, dass 2010, 11 und 12 die Sterblichkeit höher war als 2020. Also kann man wahrscheinlich jetzt langfristig nicht von einer großen Übersterblichkeit sprechen. Wie siehst du das?
Also das sind mehrere Sachen mit einzubeziehen. Es gibt da auch einen sehr guten Artikel drüber. Das ist aber auch umstritten. Ja, da gibt es natürlich dann wieder Leute, die da anderer Meinung sind. Aber es gibt, das ist ein epidemiologischer Begriff, einen Dry-Tinder-Effekt. Und bei der Beurteilung der Sterblichkeit, der Gesamtsterblichkeit, wenn man da jetzt zum Beispiel nur mit 2019 vergleichen würde, da wird Schweden katastrophal aussehen. Mhm. Aber da kommen wir eben zum Punkt. 2019 war das Rekordjahr in Schweden in Sachen Untersterblichkeit. Das heißt, das sind extrem wenige Menschen gestorben und auch in der Gruppe über 80 vulnerable, vorerkrankte Menschen. Es gab keine Grippewelle, keine großartige 2019. Und
das heißt, diese alten Menschen, die da nicht gestorben sind, um es mal einfach so platt auszudrücken, die sind dann 2020 gestorben.
Wenn man es so sagen darf, weil das darf man ja immer nicht, ne? Weil
nein, wir
das
wollen
ist ja das diese moralische Debatte, die dann immer, aber ja, es sind vulnerable Menschen mit mehreren Vorerkrankungen, haben 2019 überlebt und sind eben ins Jahr 2020 mitgenommen worden. Mhm. Und das ist eben einzubeziehen, das nennt sich Dry-Tinder-Effekt, ja, und Schweden hatte sowohl 2018 als auch 2019 keine schwere Grippewelle. Und es ist ja in Schweden so, ganz ähnlich wie in Deutschland, Schweden wird ja nur mit skandinavischen Ländern verglichen. Wenn man sich jetzt aber Norwegen und Finnland mal anschaut, dann hatten die eben im Gegensatz zu Schweden 2018, 2019 härtere Grippewellen, wo mehr ältere Leute gestorben sind. Mhm. Und was dazu auch noch zu sagen ist bei der ganzen Vergleich mit skandinavischen Ländern, Schweden hatte genau in der Woche, als das in Ischgl passiert ist, Ferien. Und die Schweden, da unterscheiden sie sich so ein bisschen von den anderen skandinavischen Ländern, die fliegen auch mal gerne nach Österreich und machen dort Skiurlaub. Und das hatten sie eben gemacht. Und währenddessen waren aber in Norwegen die Ferien, glaube ich, vorher oder nachher und in Finnland. Und das hat natürlich auch das anfängliche Infektionsgeschehen schwer beeinflusst.
Mhm. Ja, genau. Und das Infektionsgeschehen, das gucken wir uns jetzt auch mal an, wie das so aussieht. Der Unterschied zwischen einem Land mit Lockdown wie Deutschland und einem Land ohne Lockdown wie Schweden. Und da sehen wir, naja, also wenn wir jetzt die Herbstwelle nehmen, also die jetzige Welle, das ist ein bisschen ein Unterschied. In Schweden ist es ein bisschen höher raufgegangen. Und dann etwas steiler wieder runter. Aber diese Grundbewegung, das Virus kommt und das Virus geht dann wieder, ist eigentlich in beiden Ländern zu sehen.
Nahezu identisch, ja. Das finde ich auch. Das sieht man sehr gut auf dieser Grafik. Dazu ist noch zu sagen, dass Schweden, was die Testkapazitäten angeht, bis Ende Oktober, Anfang November ähnlich viel getestet hat wie Deutschland. Mhm. Aber dann haben sich diese Testzahlen stark auseinanderbewegt. Schweden hat zeitweise doppelt so viel getestet wie Deutschland. Ja? Mhm. Und ich gucke da immer sehr auf diese Testzahlen. Das ist natürlich wichtig, weil es gibt ja so und so viele Leute, die eben gar keine Symptome zeigen. Und man muss ja auch sehen, wenn du dann ins Krankenhaus kommst, vielleicht wegen einer ganz anderen Geschichte, und du zeigst keine Symptome, wirst aber positiv getestet, dann ist es in Schweden wie in jedem anderen EU-Land so, aufgrund der Vorgaben der Europäischen Seuchenschutzbehörde, dass wer verstirbt innerhalb von 28 Tagen wegen eines positiven Tests, dass der dann auch als Corona-Toter gezählt wird in Schweden. Das ist jetzt nicht die Grafik, also das ist ja die Infektionen, die Grafik zeigt, aber natürlich, wenn man mehr testet, findet man auch mehr.
Mhm. Genau, das sagt ja selbst die WHO, dass man, wenn man sehr viel testet, vor allem bei asymptomatischen Menschen, dass da die Fehlerquote recht hoch sein kann und dass der PCR-Test dann eigentlich nicht als diagnostisches Mittel reicht, sondern dann braucht man einen klinischen Befund. Kommen wir nochmal zurück auf Tegnell. Was hat ihn eigentlich dazu bewogen, diesen schwedischen Sonderweg zu gehen und nicht wie alle anderen oder wie fast alle anderen in den Lockdown? Hat das vielleicht was mit der Schweinegrippe auch zu tun? Ich meine, die hat er damals auch mitgemacht, ne?
Ja, sicher. Die Schweinegrippe war natürlich ein großes Thema in Schweden, vor allem danach. Erst 2018 hat das Parlament entschieden, impfgeschädigte Narkolepsie-Opfer, vor allem Kinder waren das, mit bis zu 1 Million Euro zu entschädigen. Für die war das dann auch zu wenig. Also da gibt es immer noch Diskussionen bis heute, weil die sagen, unser Leben ist zerstört. Wir können jederzeit umfallen und schlafen. Das ist eben das Krankheitsbild dieser Krankheit.
Genau, und das kam nach dieser Impfung zur Schweinegrippe. Da gab es auch in Deutschland ein paar Fälle. Aber ich glaube, Schweden war hart betroffen.
Ne? Genau, die haben 5 von 10 Millionen Menschen haben sich damals impfen lassen gegen diese Schweinegrippe. Genau. Wie es auch Herr Drosten zum Beispiel in Deutschland empfohlen hat, aber in Deutschland waren es eben sehr, sehr viel weniger, die diesen Empfehlungen gefolgt sind. Mhm. Das ist eben auch ein Unterschied. Die Schweden haben ein grundsätzlich größeres Vertrauen in ihre Behörden und auch in die Regierung ein Stück weit, aber vor allem in die Behörden. Und dieser Tegnell wird geliebt in Schweden für seine ruhige Art und für seine sachliche Art. Diese typische schwedische Coolness vielleicht so ein bisschen, ja. Er wird hart angegangen in jeder Pressekonferenz von Journalisten aus dem Ausland wie aus dem Inland. Er beruft sich genau wie die Politik oder auch die Wissenschaft in Deutschland. Er sagt genauso, wir folgen der Wissenschaft. Punkt.
Okay.
Und da jetzt mal, um von Schweden ein bisschen wegzukommen, bis 2019 gehörten Lockdowns nicht zur Pandemiepolitik der WHO. Der Tegnell geht eigentlich
den Weg,
der vorher so protestiert wurde und gesagt wurde.
Es gab ja nie Lockdowns zur Eindämmung von Viruswellen. Gab es ja eigentlich nie, sondern das ist ja im Grunde
im Mittelalter zuletzt.
In Wuhan, ja, und in Wuhan dann erfunden worden.
Ganz genau.
Dann von allen kopiert worden. Warum auch immer.
Selbst die WHO sagt ja heute ganz deutlich, oder ein Vertreter der WHO hat gesagt, dass Lockdowns bitte doch nur im absoluten Notfall stattzufinden haben, weil man eben auf die Kollateralschäden schauen muss. Auch wenn man jetzt, da habe ich einen sehr interessanten Wissenschaftler gefunden, der da beschäftigt sich sehr mit Kindern und so. Und er hat gesagt, allein was jetzt in Afrika passiert durch die Lockdowns, die wir hier haben, ja, dass die jetzt eben touristische Gebiete, wo niemand hinkommt, oder Produktionsausfälle in Europa, die sich dann auf Afrika auswirken, dass da eben ganz, ganz sehr viele Kinder sterben werden in Afrika. Und das spielt hier in der Debatte auch eine Rolle.
Klar, das sind die armen Länder, da brauchen die Leute ihren Dollar, den sie am Tag verdienen, um zu überleben, häufig, ne?
Ganz
Das
genau, ganz genau.
kennen wir ja nicht so. Und wenn dieser Dollar wegfällt, dann wird das richtig eng.
Tagelöhner, genau.
Kommen wir nochmal auf die Medien. Also die in Deutschland fahren, sagen wir mal, sind die Medien sehr nah an der Politik und an den Entscheidungen der Politik und tragen das zum Großteil auch mit. Wie sieht das in Schweden aus? Wie unabhängig agieren da die Medien? Oder sind die auch so eine Angstmacher-Medien? So, oder sind die da so ein bisschen cooler?
Ein bisschen cooler, aber unterm Strich aus meiner Sicht trotzdem machen sie zu viel Angst, bringen zu viele Einzelfälle, ohne das ins große Bild einzuordnen. Also es gehört ja eigentlich zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass man, wenn man über einen Einzelfall berichtet, den auch ins große Bild einordnet und sagt, okay, jetzt ist jemand mit 30 ohne Vorerkrankungen gestorben, aber wie häufig passiert das im Ganzen? Das passiert in Schweden. Es ist besser als in Deutschland, ja, aber im Grunde, es gibt hier durchaus ähnlich wie in Deutschland zwei Gruppen. Die sind ein bisschen ausgewogener, also eher 50-50 oder so, oder vielleicht 60%, die etwas mehr Angst haben, 40%, die etwas weniger Angst haben vor dem Virus. Und ja, das kommt eben schon daher, dass die in den Medien durchaus auch Angst gemacht kriegen.
Wie schauen die Schweden eigentlich auf Lockdown-Europa? Sind die gut informiert über das, was hier läuft und welche Maßnahmen hier ergriffen werden, zum Beispiel Deutschland oder Österreich?
Nein. Also ja, sie wissen, welche Maßnahmen ergriffen werden, aber es wird so gut wie nicht berichtet, was es für die Menschen bedeutet. Also, dass man eben jetzt zum Beispiel die Studie, dass die jetzt gestern, glaube ich, rausgekommen ist, dass jedes dritte Kind in Deutschland mittlerweile psychisch vorbelastet ist. Das wird hier nicht besprochen. Und da wird eben, das fehlt mir bei der Debatte, wenn es um Verschärfungen geht hier in Schweden ein bisschen, ja, was das eben dann letzten Endes auch, wenn man das jetzt alles fordert, Maskenpflicht, Lockdown, Schulschließungen, was das eben auch anrichten kann. Das ist im SVT, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist das ein bisschen ausgeprägter. Und dann kommt es auf die Zeitung an, die wir lesen. Ich nenne mal ein Beispiel, was ich jetzt persönlich nicht gut fand und auch nicht angemessen als Journalist. Peter Wolodarski, der Chef von Dagens Nyheter, der Chefredakteur, der hat Mitte März, als eben Schweden begonnen hat, diesen Sonderweg zu gehen und keinen Lockdown zu verhängen, hat der einen Leitartikel geschrieben und extrem nach Lockdown geschrien, weil alle anderen das machen müssen, es denn Schweden auch so machen. Und ja,
Und
so ist halt die.
was sagt er heute?
Der ist immer noch, glaube ich, einer, der doch für verschärfte, schärfere Maßnahmen eintritt. Ja.
Aber warum jetzt? Ich meine, die Fälle gehen zurück, das haben wir gerade in der Grafik gesehen. Warum soll man jetzt in Schweden verschärfen? Gibt es da eigentlich auch die Diskussion um die verschiedenen Mutationen?
Die gibt's. Es gab jetzt eine Stichprobe vor 2 Wochen. Da wurden 11% britische Mutationen gefunden. Es gab auch die Flughäfen wurden teilweise geschlossen für Flugzeuge aus Großbritannien. Es wurden die Grenzen geschlossen nach Norwegen, weil es dort eben sehr viele Fälle der Mutation gab. Das ist ein Thema und das wird auch weiter beobachtet, aber man macht es halt nicht so wie in Deutschland beispielsweise, dass man jetzt sagt, oh Gott, die Mutation ist hier, wir müssen ganz schnell ganz viel tun, sondern man sieht eben, dass die Zahlen fallen. Und warum soll man dann verschärfen?
Ja, eine durchaus berechtigte Frage. Wie groß ist denn eigentlich die Impfbereitschaft in Schweden?
Das ist ein spezielles Thema. Da ist auch schwer, einen Überblick drüber zu bekommen, weil wenn in Deutschland Lockdown-Gegner irgendwie Leugner genannt werden, dann ist es so in Schweden ganz ähnlich mit der Impfung. Also es gibt halt große Befürworter des medizinischen Fortschritts und der Impfungen und die Impfung wird auch sehr positiv verkauft von den Medien und wenig hinterfragt. Und Gegner der Impfung, die gibt es natürlich, vor allem eben wegen der Schweinegrippe-Geschichte, sind dann sehr viele Leute sehr vorsichtig, aber die halten eben lieber den Mund, weil sonst werden sie als Anti-Vaxxer hier beschimpft. Und die Schweden sind da sowieso so von Grund auf ein bisschen vorsichtiger, auch öffentliche Debatten über Politik zu führen. Das macht man dann eher im kleinen Kreis, und aber da outet man sich nicht auf Facebook. Ich bin jetzt einer, der total gegen diese Impfung ist, weil die wollen sich eben auch nicht gern beschimpfen lassen. Mhm.
Jetzt hat die schwedische Regierung, oder ich glaube, es war der Digitalminister, angekündigt, dass Schweden bald ja nur noch Geimpfte einreisen lassen will. Das ist dann ja der europäische Weg eher als ein schwedischer. Ich nehme an, das ist jetzt nicht auf Tegnells Mist gewachsen.
Nein, man muss da eben sehr unterscheiden zwischen Regierung und Gesundheitsbehörden. Dieser elektronische Impfpass, der da jetzt kommen soll, ist auf dem Mist der Regierung gewachsen. Und da hat Tegnell auch nicht viel reinzureden, und da müssen die Schweden jetzt damit klarkommen. Kann da allerdings die Reaktionen auch noch nicht so richtig abschätzen, weil momentan wird dieser elektronische Impfpass vor allem mit der Reisefreiheit für die Schweden begründet, dass gesagt wird, damit jeder Schwede weiterhin in alle Länder reisen kann, brauchen wir diesen elektronischen Impfpass. Jetzt so langsam wird aber auch schon ein bisschen so durch, so unter der Hand und in Nebensätzen, könnte aber auch sein, dass man Veranstaltungen da beschränkt, dass man sagt, man bräuchte diesen elektronischen Impfpass, um auch Konzerte, Sportveranstaltungen etc. besuchen zu können. Mhm. Aber das ist im Moment noch nicht so die große Debatte in Schweden. Das fängt jetzt erst an. Das ist alles noch sehr frisch, 2-3 Tage alt. Das müsste ich noch ein bisschen beobachten, um da zu sehen, ob es da Widerstand auch gibt dagegen.
Hier in Deutschland, oder ist ja ein großes Thema, der Niedergang verschiedener Branchen, der Wirtschaft. Wie hat denn Schwedens Wirtschaft die Krise bislang überstanden?
Also es gibt unterschiedliche Zahlen. Es gibt Zahlen von der EU, da ist Schweden 2020 bei minus 2,9% Bruttoinlandsprodukt. Es gibt Zahlen aus Schweden, da sind sie bei minus 2,5%. Verglichen mit Resteuropa im Schnitt sind wir bei rund 12% Wirtschaftseinbruch, und Deutschland ist so die letzte Zahl, die ich im Kopf hatte für 2020, minus 5%. Also man sieht deutlich, dass die hier sehr viel besser durchgekommen sind, was das betrifft. Es gibt natürlich Einbußen, keine Frage, vor allem was Kleidung betrifft, Mode etc. Die Schweden hatten auch weniger Veranstaltungen, für die man sich mal schick macht oder was Schönes kauft. Die Restaurant- und Gaststättenbetreiber hatten große Einbußen, genauso auch wie Diskotheken und so weiter und so fort. Aber es ist lange nicht so schlimm wie in Resteuropa. Und da vielleicht auch nochmal, es wird ja bis heute begründet von Menschen wie Herrn Lauterbach zum Beispiel, dass man jetzt diese Lockdowns unbedingt machen müsste, um die Wirtschaft zu schützen. Es ist völlig aus der Luft gegriffen. Es war in Schweden nie so, auch wenn man jetzt über Long-Covid spricht und so weiter, ja, und siehe Antikörpertests, es gibt ja eine gewisse Durchseuchung in Schweden, nie so, dass die Nahrungsmittelversorgung oder, da habe ich eher was jetzt gelesen, dass das Gemüse in Deutschland knapp werden könnte demnächst mal, ja, wegen der geschlossenen Grenzen und ja, aber hier läuft alles normal und keine Schwierigkeiten irgendwie mit der Wirtschaft, weil da irgendwie besonders viele Leute krank wären oder so. Nein, das ist nicht so.
Man könnte also abschließend sagen, Kontrollgruppe Schweden ist eigentlich ganz gut durch diese Krise gekommen bislang, oder?
Ja, also ist jetzt meine persönliche Meinung, ist deswegen bin ich vielleicht auch hier. Ja, ich denke, die Schweden sind richtig gut durchgekommen. Das kann man natürlich anders sehen. Die Schweden, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, haben immer noch 40% mehr Covid-Tote. Wenn man das auf diesen im Tunnelblick auf Corona sieht, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, Schweden ist gescheitert, weil es ja ganz viele Lockdown-Länder in Europa gibt, wie Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien vor allem mit fast doppelt so viel Corona-Toten, ja, da ist dann der Weg noch viel gescheiterter als in Schweden. Mhm. Aber wenn man eben die Kollateralschäden im Blick hat und vor allem, ich habe das genossen hier am Anfang, hatte ich noch nie so zu schätzen gewusst, eine lächelnde Verkäuferin zu sehen, ja, und in die Augen gucken zu können und ein Lächeln zu bekommen. Und die Menschen sind hier sehr viel weniger angegriffen als in Deutschland. Und sie leiden natürlich auch unter den Kontaktbeschränkungen, würden vielleicht gern mal wieder den einen oder anderen einmal öfter umarmen. Aber es ist kein Vergleich zu dem, was ich zum Schluss in Deutschland erlebt habe, bevor ich da gegangen bin oder was mir heute eben erzählt wird.
Vielen Dank, Henning Rosenbusch, für diese wirklich differenzierte Einordnung des schwedischen Wegs. Ich glaube, das war mal nötig. Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Ich wünsche dir noch was.
Danke. Tja, Leute, hier sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, die Dinge ganz genau zu betrachten. Das ist bei dieser Flut an Informationen quasi Bürgerpflicht. Kostet Zeit, kostet Mühe, ist aber alternativlos. Kleiner Scherz. Gute Zeit euch draußen. Bis bald. Tschüss.